Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Heute wollen wir Sie über die Kreistagssitzung informieren, die in dieser Woche stattfand. Und damit geht es unter anderem auch um die Krankenhausreform und die Zukunft unserer Krankenhäuser. Aber wie immer starten wir mit einem Wochenrückblick. Wir müssen jetzt sagen, wir nehmen diesmal schon am Dienstag auf. Deshalb die Frage, was ist schon passiert, was wird noch passieren, welche Termine stehen an?
Also, das ist ein bisschen schwierig, in der Vergangenheit von zwei Tagen zu erzählen, die noch kommen. Aber ich kann erzählen, was schon war. Also am Montag war ich bei der Einweihung des Verwaltungsgebäudes der Eichendorff-Schule. Das klingt ein bisschen technisch, das habe ich mir auch danach überlegt, als wir veröffentlicht haben, der Verwaltungsbau ist eingeweiht, ist nicht viel mehr als das Verwaltungsgebäude. Das ist der Teil der Eichendorff-Schule, in der die Mensa ist, in der die Betreuungsräumlichkeiten sind, in der die Mediathek ist, aber eben auch das Sekretariat und das Lehrerzimmer und noch ein paar solche Räumlichkeiten. Deswegen heißt es Verwaltungsgebäude, ist aber ein wichtiger Teil der Schule, gerade auch für den Ganztagsunterricht und beinhaltet einen Aufzug und sorgt dafür für die Barrierefreiheit der Schule. Am Montagabend bin ich dann nach Viersen gefahren. Das ist an der niederländischen Grenze zwischen Düsseldorf und den Niederlanden. Dort war ich bis heute Mittag auf einer Tagung, dem sogenannten Innovationsring des Deutschen Landkreistags. Das ist eine Arbeitsgruppe, zu der Landräte eingeladen sind, die sich mit dem Thema Innovation befassen. Da geht es um Digitalisierung, aber auch um andere Innovationsthemen, bis hin zu rechtlichen Themen oder Personalthemen, Personalentwicklung, innovativere Wege für die Landkreise zu finden. Und dort habe ich auch einen Beitrag geleistet zu einigen Dingen, die wir hier mit der Digitalisierung tun. Und eigentlich wollte ich dann, das habe ich dann aber absagen müssen, noch zur Kommunalkonferenz auf dem Hessentag. Sonst hätte man jetzt auch ein paar Bilder gesehen, denn das ist ein großes Stell-dich-ein der Kommunalpolitiker. Das sind alle Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte aus Hessen eingeladen. Und es kommen auch viele. Das sind dann 200-300 Leute in der Halle, weil auch die komplette Landesregierung dabei ist. Alle Minister, fast alle Staatssekretäre, Abteilungsleiter, die mit den Kommunen zu tun haben. Und das ist die sogenannte Kommunalkonferenz. Da geht es um Austausch, vor allem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden, Ministerpräsidenten, der sich dafür auch Zeit nimmt. Boris Rhein hat es im letzten Jahr sehr gut gemacht. Und dann geht es gemeinsam ins Weindorf und das ist eigentlich der schönere Teil. Und da gibt es natürlich auch viele Selfies, mal mit dem, mal mit dem, mal mit dem. Ich habe das heute nicht geschafft, die Arbeit ruft und deshalb bin ich wieder hier. Und morgen früh fahre ich nach Kassel, schon ziemlich früh um 7.30 Uhr. Ich werde relativ spät zurückkommen. Ich habe eine große Anzahl von Sitzungen in Kassel. Dort ist ja die Zentrale des Landeswohlfahrtsverbands, zu dem auch Vitos gehört. Und ich bin dort in Gremien engagiert, denn wir fällen morgen wichtige politische Entscheidungen, die auch stark mit der Kostensteigerung der Eingliederungshilfe zu tun haben. Also das ist, was so kommt. Dann kommt der Feiertag und da habe ich nicht viel vor und ich bin Strohwitwer diese Woche. Meine Frau ist auf dem Hessentag beruflich und da will ich gucken, dass morgen bei dem schönen Wetter irgendwas mit meinen Kindern machen. Sport werde ich treiben natürlich.
Wunderbar. Kommen wir zurück zu den wichtigen politischen Entscheidungen, die Sie eben schon ansprachen. Solche gab es auch beim Kreistag und üblicherweise beginnen ja die Kreistagssitzungen immer damit, dass Sie Mitteilungen machen, sogenannte Mitteilungen. Das heißt, Sie informieren die Abgeordneten über Dinge, die in der Kreisverwaltung passiert sind. Da stand diesmal auch wieder einiges auf der Agenda, das Sie mitteilten, unter anderem auch der Haushalt des Kreises.
Ja, vielleicht will ich was zu diesen Mitteilungen erklären. Also diese Kreistagssitzungen dauern ja einige Stunden lang und die Menschen, die dort sitzen, sind zugegebenermaßen, auch wenn das ein Hauptverwaltungsorgan ist, also der Kreistag ist sehr wichtig, der beschließt zum Beispiel den Etatrahmen, die wirklich wichtigen Themen für mich im Kreis. Aber die meisten dort haben viel zu tun und bei diesen Mitteilungen des Landrats hört nicht unbedingt jeder zu. Das weiß ich auch. Ich war ja früher auch Kreistagsabgeordneter, ich habe dann auch zum Teil meine wichtigen Mails gemacht und so weiter. Aber diese Mitteilungen des Landrats und des Kreisausschusses sind eine Obliegenheit, die ich habe, um die Kreistagsabgeordneten von wichtigen Themen zu informieren. Im Umkehrschluss, wenn ich dort etwas Wichtiges gesagt habe, ist es gesagt. Da kann also dann keiner sagen, ui, der Landrat hat uns das aber nicht gesagt. Und deshalb befasse ich mich mit diesen Mitteilungen schon durchaus intensiv. Wir bereiten die gründlich vor, um die Themen, die wichtig sind, bei denen was passiert, bei denen es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit oder die Kreistagsabgeordneten im Bild sind, um diese Themen dort auch vorzutragen. Das Erste, was ich angesprochen hatte, das haben Sie gerade in die Frage gestellt, war der Kreishaushalt. Das war eine Information. Unser Kreishaushalt ist genehmigt worden, komplett, wie er ist, übrigens ohne Auflagen. Das als einer von wenigen Landkreisen, denn wir haben alle derzeit dramatische finanzielle Probleme, die Kommunen in Deutschland insgesamt. Und das ist schon Ausdruck unseres sehr bedachten und auch handwerklich sauberen Arbeitens, dass unser Kreishaushalt ohne Auflagen trotz einer intensiven Prüfung durch unsere Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Und für mich war das auch nochmal die Gelegenheit, dem Kämmerer und vor allem dem Finanzteam hier im Haus für die Arbeit sehr herzlich zu danken.
Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wir haben jetzt Juni. Warum teilen Sie im Juni mit, dass der Haushalt freigegeben wurde?
Weil das so ewig gedauert hat. Das ist übrigens eine ärgerliche Sache. Gerade wenn etwas ohne Auflagen genehmigt wird, also genauso richtig ist, wie es eingebracht wurde, dann könnte das meiner Ansicht nach schon etwas schneller gehen. Aber es wurde so lange geprüft. Jetzt muss man dem Land Hessen und dem Regierungspräsidium vor allem zugutehalten. Das war schon sehr fordernd, weil die Finanzlage so schwierig ist. Wurden auch einige Regeln angepasst, um Landkreisen den Weg zur Haushaltsgenehmigung etwas einfacher zu machen. Das ist übrigens etwas, was ich an der Stelle auch nochmal erklären oder betonen muss. Wir haben in Deutschland ein Ausgabeproblem. Trotz Wirtschaftskrise sind die Steuereinnahmen nochmal leicht gestiegen. Das heißt, aber die Ausgaben sind viel stärker gestiegen und das vor allem im sozialen Bereich, also in der Jugendhilfe, beim Bürgergeld, beim Wohngeld, bei der Hilfe zur Pflege, in der Eingliederungshilfe. Und für all diese Themen sind in Deutschland die Landkreise und die Großstädte zuständig. Das heißt, wenn man jetzt die staatlichen Ebenen mal nicht sagt Bund, Land und Kommunen, sondern Bund, Land, Landkreise und Städte und Gemeinden, die keine Kreisaufgaben haben, auseinanderrechnet, dann sind im Augenblick die Landkreise mit Abstand die gebeutelste Gruppe. Das heißt, den Städten
also Vergleich Einnahmen, Ausgaben.
Genau. Das heißt, den Städten und Gemeinden, die auch Riesenprobleme haben, geht es in diesem Jahr noch verhältnismäßig besser, weil das ein Ausgabenproblem im Sozialbereich ist, den müssen wir zunächst einmal zahlen. Das wirkt sich dann auf die Kommunen aus, weil die natürlich über die Umlageverpflichtungen am Ende diese Sozialtransferleistungen mitbezahlen. Mhm. Und dieses Thema Finanzen wird uns in seiner Dramatik noch befassen. Und zwar nicht, weil das so ein spannendes Thema ist, sondern weil sich das auswirkt in Grundsteuererhöhungen, aber auch in der einen oder anderen Leistungskürzung, ohne die es derzeit leider kaum noch gehen wird.
Gut, wir bleiben beim Thema Geld, denn unter anderem sprachen Sie in Ihren Mitteilungen auch das Infrastrukturprogramm des Bundes an und haben auch Forderungen dazu aufgestellt.
Ja, dazu möchte ich noch mal etwas zu diesen dramatischen Finanzsituationen sagen. Das Defizit der Kommunen im letzten Jahr hat etwa 25 Milliarden Euro betragen, deutschlandweit. Das ist dreimal so viel wie normal. Und das höchste Defizit seit, ich glaube, 2002, 2003. Das müsste ich jetzt nochmal genau nachsehen. Das zeigt die Dramatik der Haushaltssituation, in der wir sind. Und jetzt geht es ja auch dem Bund und dem Land nicht so wirklich gut. Kein Wunder nach mehreren Jahren wirtschaftlicher Rezession und den hohen Aufwendungen, die es zum Beispiel durch die deutliche Verstärkung der Bundeswehr, aber auch durch steigende soziale Transferleistungen auf uns zukommen. Und aufgrund dieser Gemengelage wurde ja dieses 500 Milliarden Euro Infrastrukturpaket beschlossen. Das ist jetzt beschlossen, ob man es gut findet oder nicht. Das möchte ich dahingestellt lassen. Jetzt ist die große Frage, wofür wird dieses Geld ausgegeben? In Deutschland ist es so, dass die Kommunen im Schnitt den größten Investitionsanteil, und jetzt sind Kommunen wieder Kreise und Städte und Gemeinden zusammen, im Schnitt den größten Investitionsanteil an Infrastrukturkosten tragen. Ist auch kein Wunder. Es gibt eben mehr Stadt- und Gemeindestraßen als Autobahnen. Es gibt mehr Schulen und Krankenhäuser als Finanzämter. Es gibt mehr Kindergärten als Polizeidienststellen. Ich nenne jetzt die Polizeidienststelle, weil es eben eine Landesbehörde ist. Das heißt, dort, das Gebäude ist Infrastruktur des Landes. Die Kindergärten sind Infrastruktur der Kommunen. Die Schulen sind Infrastruktur der Landkreise. Das sieht man also quantitativ, haben die Kommunen den größten Teil an den Infrastrukturkosten zu tragen. Wenn jetzt also dieses 500-Milliarden-Paket dafür da ist, Infrastrukturversäumnisse durch Zusatzinvestitionen nachzuholen, dann müssten eigentlich die Kommunen von diesen 500 Milliarden Euro einen sehr ordentlichen Betrag kriegen. Das ist aber nicht geplant. Geplant ist, dass von diesen 500 Milliarden Euro 400 Milliarden vom Bund verausgabt werden und 100 Milliarden Euro an die Länder weitergegeben werden. Und von diesen 100 Milliarden Euro an die Länder sollen eigentlich die Kommunen, so war es angedacht, 60% bekommen. Das stellen die Länder aber mittlerweile in Frage. Das heißt, am Ende ist es so, dass die Letzten die Hunde beißen. Das ist zumindest zu befürchten. Und dieser Letzte sind die Kommunen. Aber auch die 500 Milliarden Euro machen beenden nicht das Problem. Das Problem wird erst dann beendet, wenn der Staat so organisiert wird. Das könnte ein großes Extrathema sein, dass das Geld, das eingenommen wird, für die Ausgaben reicht. Dass also der Staat seine Aufwendungen reduziert auf das Mögliche. Und das wäre auch generationengerecht, aber ganz so ist das leider im Augenblick nicht zu sehen, weil da sind sehr viele Reformen notwendig.
Gut, also Stichwort Prioritäten, aber da wollen wir jetzt das Thema nicht vertiefen. Ein Thema, das wir vertiefen wollen, ist das Thema Krankenhaus und Krankenhausreform. Auch da gibt es Neues zu berichten.
Ja, und das ist einer der Bereiche, wo der Bund tatsächlich, weil das Geld nicht reicht, gesagt hat, wir müssen hier Reformen anstreben. Müsste auch bei der Rente passieren, beim Bürgergeld und so weiter. Aber beim Krankenhausthema hat der Bund das gemacht. Und diese Reform wird dazu führen, das habe ich hier schon einmal erläutert, dass es am Ende weniger Krankenhäuser geben wird, weil das ist das Ansinnen der Reform. Das heißt, das Gesetz ist genauso gestrickt worden, dass die Anzahl der Krankenhäuser am Ende weniger sein wird, aber mit einem Blick auf die Qualität in den verschiedenen Leistungsbereichen, die verbleiben. Denn es gibt Leistungsgruppen, um die sich die Häuser bewerben müssen, und diesen Leistungsgruppen müssen sie Qualitäten sichern. Tiefer will ich jetzt an der Stelle auch nicht einsteigen. Und dies hat auch auf unseren Kreis natürlich Auswirkungen. Jetzt haben wir bei uns im Kreis mit Blick auf unsere Finanzen glücklicherweise keine dem Landkreis Bergstraße alleine gehörende Klinik. Denn ein ganzer Teil der hohen Defizite, die Landkreise haben, sind auch Krankenhausdefizite. So ein Kreiskrankenhaus kostet ohne weiteres bei den Landkreisen, die ganz eigene Krankenhäuser haben, also 10 Millionen Euro im Jahr Defizit, weil das System nicht mehr funktioniert. Wir haben einen Mehrheitsgesellschafter, die Universität Heidelberg, die dieses Krankenhaus steuert, 90% Eigentum hat und dieses Haus auch gut steuert und das Defizit trägt. Aber auch die Universität Heidelberg hat es nicht geschafft, dass das Kreiskrankenhaus gewinnbringend arbeitet oder sich selbst finanziert, weil dazu die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren einfach nicht mehr geeignet waren. Das Krankenhaussystem in Deutschland hat nicht mehr funktioniert. Und jetzt versuchen natürlich die Geschäftsführer aller Krankenhäuser innerhalb dieser Krankenhausreform die Krankenhäuser so zu modifizieren, dass zu den Regeln der Reform und dem, was dann kommt, die Krankenhäuser wieder gut funktionieren können, wirtschaftlich funktionieren können, Geld
also
erwirtschaften und investieren.
Also Sie meinen das
Geschäftsmodell? Genau, also nicht das Gebäude zu modifizieren, sondern sozusagen das Leistungsangebot anzupassen, die Leistungsgruppen. Und hier haben wir, und das habe ich gestern im Kreistag geschildert, das besondere Thema, dass sich das medizinische Leistungsangebot des Krankenhauses in Bensheim, Heilig-Geist-Hospital, und des Krankenhauses in Heppenheim zu einem erheblichen Teil überschneidet, sodass, wenn man darüber nachdenkt, Leistungen zusammenzuführen, also zu sagen, das macht der eine, das macht der andere, es natürlich als allererstes Sinn macht, dass zwischen diesen beiden Häusern darüber ein Austausch stattfindet. Und er findet derzeit auch statt. Und das habe ich im Kreistag ein Stück weit dargestellt. Und die Fachleute der beiden Krankenhäuser sind auch auf einem guten Weg, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Das heißt, die haben jetzt jeder ein Konzept für sich und aber auch nochmal ein gemeinsames Konzept und reichen alles gemeinsam in Wiesbaden beim Gesundheitsministerium ein. Und dann wird sich zeigen, welche Konzepte vom Land genehmigt werden, welche Leistungsgruppen vom Land genehmigt werden. Und möglicherweise werden sich dann Leistungen zwischen den Häusern verschieben. Diese Vorgehensweise halte ich für richtig. Denn was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass wir nur auf unser Kreiskrankenhaus schauen. Das ist unser Krankenhaus, wir haben 10%. Das ist auch das Krankenhaus, mit dem wir unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen, der Grund- und Regelversorgung, der Notfallversorgung im Kreis. Und man stelle sich jetzt mal vor, ich schaue nur nach Heppenheim und wir gucken, wir geben ja auch Geld für die bauliche Erweiterung, dass Heppenheim gut aufgestellt ist und Bensheim schafft es nicht. Ich bin aber als Landrat nicht nur für die kreiseigene Klinik zuständig, sondern habe natürlich auch ein Interesse daran, dass die Versorgung im Kreis insgesamt von ordentlichen Rahmenbedingungen getragen wird. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen ein Stück weit einen Diskussionsprozess zwischen allen Kliniken moderieren. Und soweit ist es natürlich gut, dass diese beiden Kliniken intensiv miteinander sprechen. Das kann übrigens auch heißen, und das habe ich mit dem Kreistag eben auch, das habe ich dort auch vorgetragen, dass sich die rechtlichen Bedingungen zwischen Heppenheim und Bensheim verändern, dass dort Verträge geschlossen werden, weil es müssen ja Leistungen ausgetauscht werden. Und hierfür haben wir uns als Kreis auch nochmal einen Krankenhausfachmann als Berater genommen und auch einen Anwalt, der darauf spezialisiert ist, weil wir haben ja auch Verträge mit der Uni Heidelberg, und diese beiden Berater begleiten uns in diesem Prozess.
Also ich höre daraus, medizintechnisch und was die Leistungen angeht, ist man schon sehr weit, aber juristisch und organisatorisch sind durchaus noch einige Fragezeichen vorhanden.
Genau, und ich würde sagen, das ist schon fast schlüssig so zu erwarten, denn medizinisch, wenn man da ein paar Fachleute zusammensetzt, denen ist relativ klar, dass man sagt, okay, wir müssen so und so viele Fälle von, keine Ahnung, der an der OP haben, dass es sich lohnt, dafür die erforderliche Technik dazu haben und genug Ärzte dazu haben. Und wenn ich diese Ärzte habe, dann sind am besten noch diese und jene Leistungen dort angesiedelt. Also das können die Fachleute relativ schnell auseinanderdröseln. Aber dann geht es am Ende halt auch um Geld. Und diese Gespräche, die können sich vorstellen, die sind ein bisschen komplizierter.
Gut, dann dazu eine abschließende Frage. Bis wann muss dann da alles stehen? Bis wann muss man die Konzepte einreichen beim Land Hessen?
Die medizinischen Leistungskonzepte, die müssen relativ ambitioniert eingereicht werden, nämlich schon bis Ende Juni. Also bald. Hingegen die anderen Vereinbarungen, die können dann nach und nach nachgezogen werden. Da sind wir halt deswegen im Gespräch jetzt.
Wunderbar. Dann noch ein Thema, das Sie angesprochen haben, ist ein Digitalisierungsthema. Und zwar stand auch auf der Agenda, ob man nicht Kreistagssitzungen oder und auch Ausschusssitzungen hybrid stattfinden lassen kann. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also das ist jetzt schon fast ein internes Thema, weil ich zwar für Digitalisierung brenne, aber ich glaube, es ist für die Bürger dann doch zumeist eher
unwesentlich. Es gibt ja durchaus auch Bürger, die gerne an einer Kreistagssitzung teilnehmen würden. Und vielleicht würden sie das mehr machen, wenn die Möglichkeit bestünde, das auch ganz bequem von zu Hause aus zu tun.
Das können die Bürger aber definitiv nicht. Also, das erkläre ich mal. Also, wir haben in der Kreistagssitzung gestern unsere Hauptsatzung abgeändert. Das heißt, wir haben den Weg freigemacht, dass Ausschusssitzungen und Kreistagssitzungen hybrid stattfinden können, haben gleichzeitig aber darauf verzichtet, die Geschäftsordnung für den Kreistag anzupassen, sodass im Kreis Bergstraße ab jetzt zunächst einmal Ausschusssitzungen, Betriebskommissionssitzungen hybrid stattfinden können. Das ist insoweit bedeutsam, weil wir der erste Landkreis in Hessen sind, der das beschlossen hat. Das Gesetz ist auch relativ neu und ich habe schon seit Jahren darauf hingewirkt, dass das Gesetz angepasst wird, weil ich das für sehr wichtig halte, um Kommunalpolitik familienfreundlicher oder besser mit dem Beruf vereinbar zu machen. Aber was heißt Hybrid? Hybrid heißt, die Sitzungen, die bisher öffentlich sind, bleiben weiterhin öffentlich in einem Raum. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Teil der kommunalen Demokratie ist, dass die Beratungen, die wir haben, alle öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wenn so eine Ausschusssitzung stattfindet, der Finanzausschuss des Kreises, dann findet er im Raum Bergstraße statt und jeder Bürger könnte dort klingeln und zuhören. Mitreden darf er nicht, aber zuhören. Und die Kreistagssitzungen, die sind ja etwas größer, die sind auch öffentlich, zumeist in irgendwelchen Bürgerhäusern. Wir waren gestern in Einhausen, da könnte jeder Bürger, der möchte, zuhören. Das ist sogar Voraussetzung dafür, dass diese Tagungen ordnungsgemäß sind. Das ist in der Kommunalverfassung so geregelt. Und jetzt heißt also hybride Sitzungen, das ist kein geschlossenes Videokonferenzsystem, sondern es gibt einen Raum. In dem Raum ist der Sitzungsleiter und der Protokollführer und jeder, der möchte. Das heißt, die Mitglieder des Ausschusses können auch in den Raum gehen und dort an der Sitzung teilnehmen oder sie können sich einwählen. Der Sitzungsleiter und der Protokollführer, die müssen vor Ort sein. Und weil die vor Ort sind, kann eben jeder Bürger in diesen Raum gehen und weiterhin zuhören. Sich einwählen hingegen, also digital, können die Bürger nicht.
Und warum nicht?
Warum nicht? Weil das nichts mit hybriden Tagen zu tun hat. Hybride Tagungen, die wir beschlossen haben, heißen lediglich, dass die Gremienmitglieder nicht mehr vor Ort sein müssen, um wirksam an den Beratungen teilzunehmen und mit abstimmen zu können. Das heißt nicht, dass Sitzungen live übertragen würden, denn da sind ganz andere Dinge mit involviert, zum Beispiel das Recht am eigenen Bild des Abgeordneten. Er könnte aufgenommen werden. Es ist unterschiedlich, ob ich eine freie Rede halte oder ob diese Rede aufgezeichnet wird. Auch im Kreistag sitzend darf ich nicht einfach jemand fotografieren oder filmen, der redet. Und deshalb gibt es eben auch keine Übertragung der Sitzung. Zulässig wäre es, wenn man die Geschäftsordnung des Kreistags abändert. Es gibt Kreise, die haben das ausprobiert. Die Resonanz bisher war aber, soweit ich weiß, jeweils so, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Das heißt, der Aufwand, das zu betreiben, wird durch den Nutzen, also die Anzahl der Zuschauer, nicht abgedeckt. Ich glaube auch, dass viele Debatten, weil sie schon sehr ins Detail gehen, nicht wirklich ein, sag ich mal, fernsehaffines Format haben.
Gut, da könnte man beim Bundestag auch der Meinung sein, das würde sich nicht lohnen, gleichwohl natürlich die potenzielle Zuhörerschaft.
Ja, aber ich glaube auch, Phoenix schauen sich nicht so viele an. Hingegen die Zusammenfassung der Bundestagsdebatten in der Tagesschau, die sind schon sehr spannend.
Na gut, dass wir hier eine Zusammenfassung jetzt machen vom Kreistag. Gut, damit schließen wir das Thema ab und blicken noch aufs Wochenende.
Ja, es ist ein volles Wochenende wie immer und das Wetter wird gut, hurra. Und wir haben Johannesmarkt in Fürth mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Der Johannesmarkt ist von Freitag bis Sonntag. Ich mache dort auch einen Fassanstich. Am Samstag gibt es auf der Burg in Lindenfels Land des Lächelns von Franz Leha, also ein Teil dieser tollen Burg-Open-Airs. Und vom 18. bis zum 22.06. ist in Heppenheim das Maiberg-Open-Air-Festival. Und ich glaube auch an diesem Wochenende, das müsste ich auch noch mal extra bewerben, feiert Starkenburgia 125 Jahre Jubiläum in ihrem Stadion mit verschiedenen Bands und einem bunten Programm.
Genau, unter anderem die Groove Generation ist dabei und Pink Panthers?
Ich glaube ja.
Ja, gut, genug der Werbung. Wir wünschen ein frohes Wochenende.
Danke, bleiben Sie gesund und besonnen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.